Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Mario Felix Vogt.
Er gehört zu den wortgewaltigsten Kabarettisten des Landes, der seine Lieder auch mal auf Esperanto, Sindarin, Quenya oder Klingonisch vorträgt. Außerdem ist er virtuos auf dem Flügel unterwegs, auch wenn der linke Fuß parallel noch die Bassdrum tritt und der rechte mit dem Schellenkranz rasselt. Lässig verbindet er Boogie-Woogie-Grooves mit Mozarts Alberti-Bässen. Ich freue mich sehr, dass er heute den Weg ins Rondo-Studio gefunden hat und begrüße ganz herzlich Bodo Wartke. Hallo Bodo.
Hallo.
Wie kommst du eigentlich zu deinem Namen Bodo? Also es gab ja in den 80er Jahren den Hit, manche Älteren mögen sich da noch dran erinnern, von Mike Krüger. Wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Aber das war ja schon nach deiner Zeit eigentlich.
Nee, das war genau in meiner Zeit.
War das in deiner Zeit?
Mit dem Lied wurde ich halt auf dem Pausenhof immer aufgezogen.
Ah, okay. Aber ich meine, es war nach deiner Geburt. Also es hätte jetzt nicht, dieses Lied hätte nicht herhalten können, dass deine Eltern dir diesen Taufnamen jetzt geben.
Nee, also soweit ich weiß, das hat mir meine Mutter mal erzählt, ist Bodo ein altdeutscher Name, der so viel bedeutet wie der Gebieter.
Mhm.
So, und ich erzähle aber ganz gern, wenn ich nach meinem Namen gefragt werde, also viele Leute fragen mich, ist es ein Spitzname, sage ich mal gerne, nee, ist eine Abkürzung für Borussia Dortmund. Beide Eltern große Fußballfans. So, und andere witzige Anekdote, mein Name bedeutet in anderen Sprachen was anderes als der Gebieter und etwas, was deutlich weniger schmeichelhaft ist, nämlich in Aborigine, soweit ich informiert bin. Bedeutet es Penis. Das habe ich deshalb rausgefunden, weil ich meinen lieben Freund und Kollegen Bülent Ceylan anrief, der damals noch mit einer Aborigine-Frau verheiratet war.
Ah.
So, und ich rief ihn an und sie ging ans Telefon und ich sagte, hallo, hier ist Bodo. Und sie brach in Gelächter aus, denn sie hat verstanden, hallo, hier ist der Penis.
Ja.
Und rief dann ihren Mann, Liebling, komm mal ans Telefon, rat mal, wer hier dran ist und er möchte mit dir sprechen. So, und dann fragte ich auch Bülent, was ist denn los? Und er sagte, weiß ich auch nicht, ich frage es ihn nochmal. Und auch er kam dann lachend zurück und sagte, ja, also pass auf, folgende Situation. Und witzigerweise heißt mein Name auch in einer anderen Sprache Penis, nämlich in Shona. Das ist eine Stammessprache, die in Simbabwe gesprochen wird. Und das fand ich raus, als ich abends mal in Berlin mit der U-Bahn fuhr, vom Messegelände aus unterwegs war und da war gerade eine Afrikamesse. So, und die ganze U-Bahn voll mit Afrikanerinnen und Afrikanern. So, super Stimmung und dann war halt zack Pendelverkehr. Was erstmal für Irritation sorgte, was sind das jetzt? Alle müssen aus der U-Bahn raus, nanu. So, und ich erklärte dann auf Englisch das Konzept Pendelverkehr. So, wir müssen jetzt erstmal aussteigen und dann hier ist der Streckenabschnitt ist gesperrt, dann kommt die U-Bahn auf den Nachbargleis und dann fahren wir weiter in die Richtung. Ah ja, alles klar. Und so kam ich halt mit Leuten ins Gespräch und eine Frau fragte mich dann eben auch, wie ich heiße. So, und ich sagte meinen Namen und sie fingen zu lachen. So, und ich fragte mich dann auch, does it mean something in your language? Und ich sagte, ja, hier, it means something like Zorula, so. Und sie sagte, it means something in my language too. Und ich fragte, was denn? Und sie sagte, I cannot tell you. Deswegen habe ich halt so rausgefunden, es irgendwas hat es auch mit dem männlichen Genital zu tun. Aber es ist, glaube ich, kein Nomen, sondern ein Verb. Deswegen vermute ich, meine Karriere in Australien und Simbabwe, sollte sie sich je ereignen, steht unter einem anderen Stern.
Ja, es gibt da auch noch ein Beispiel aus der klassischen Musik. Mein Klavierprofessor, bei dem ich an der Folkwang-Hochschule studiert habe, der gute Till Engel, der hatte einen engen Kontakt zu Albanien. Der hatte immer wieder auch albanische Klavierstudentinnen und Studenten bei sich in der Klasse. Und der erzählte uns dann mal, warum Riccardo Muti in Albanien wahrscheinlich niemals Konzerte bekommen wird. Weil nämlich Muti auf Albanisch Scheiße heißt.
Ach, ja, schwierig.
Man stelle sich jetzt vor, wie ein albanischer Nachwuchskünstler oder so, der jetzt zum ersten Mal vielleicht mit den internationalen Klassikkünstlern konfrontiert wird, wie der drauf reagiert, wenn er hört, Maestro Riccardo Muti ist sozusagen der Grand Seigneur in der Mailänder Skala. Lieber Bodo, in deinen Bühnenauftritten verbindest du ja Musik mit Text, mit Schauspiel und mit Tanz. Mich würde erst mal interessieren, wie du zur Musik gekommen bist. Wurde in deiner Familie musiziert? Haben deine Eltern auch Musik gemacht? Oder gab es einen Musiklehrer in der Schule oder Musikschule, der jetzt dein Talent entdeckt hatte? Wie ist das gelaufen?
Also ich hatte als Kind Klavierunterricht. Zuerst bei einer Freundin meiner Mutter und später dann bei einem ehemaligen Lehrer meiner Mutter. Das war ihr Musiklehrer zu der Zeit, als sie selbst im Gymnasium war. Und der war eben späterhin Klavierlehrer. Und den hatte sie mir empfohlen. Den mochte ich sehr. So ein ganz großer Förderer und Fürsprecher. Und der hat vor allem meine Liebe zur klassischen Musik entfacht. Die bis heute anhält, wenn nicht sogar weiter größer wird. Mhm. Und eben auch ein tiefes Verständnis für die einzelnen Komponistinnen und Komponisten. Und meine Mutter fand das vor allem in erster Linie schick, dass der Junge Klavier spielt und dass man mit dem auch so ein bisschen angeben kann, wenn die Familie kommt und Freunde und Bekannte und so, setz dich doch mal ans Klavier, spiel doch mal was Schönes von Mozart. So, und ich habe aber relativ früh dann schon angefangen, eigene Sachen zu schreiben und mich für andere Musikstile zu interessieren, die über die Klassik hinausgehen, also Boogie Woogie zum Beispiel. Und das fand meine Mutter dann immer ganz empörend, dass ich nicht so gut funktioniert habe, wie ich sollte. So, also nicht so gut dressiert war, wie sie sich das vorgestellt hat. So. Mm. Und als ich ihr dann halt auch irgendwann eröffnete, ich wolle gern beruflich Klavier spielen und in diese Richtung gehen, da war natürlich Holland in Not. Das ist eine Anekdote, die ich auch gerne in einem meiner Bühnenprogramme erzähle. Mm. Dass sie dann eben große Sorge hat, oh Gott, der Junge will Künstler werden, er soll doch studieren. Jetzt was ist denn in ihn gefahren? Er gerät auf die schiefe Bahn, er wird drogensüchtig und schwul, wie die anderen Künstler. Mm. Das fällt dann alles auf uns zurück, was sollen denn bloß die Nachbarn denken? So, ich habe aber gesagt, ja Moment mal hier, aber du hast mir doch das Klavier gekauft damals und den Unterricht bezahlt. Also du hast mir das doch eigentlich erst ermöglicht, du wolltest, dass ich Klavier spiele. Mm. So, und ja, das war nur Spaß, als Hobby. Wenn mal die Verwandten zu Besuch kommen, kann man mit dir schon angeben, aber doch nicht als Beruf. Mach doch erstmal beruflich was Richtiges, was Sicheres, was Vernünftiges. Kunst kannst du doch später immer noch machen. Werd doch lieber erstmal Chefarzt.
Aha, okay.
So, also es war nicht der Plan meiner Eltern, dass ich beruflich in diese Richtung gehe. Sie waren geplagt von großen Ängsten, die sie dann aber zum Glück nach und nach auch ablegen konnten, weil sie gemerkt haben, dass dass der Junge schon ein bisschen Talent hat und dass das auch finanziell auf recht soliden Füßen steht. So. Also und dass da auch eine Nachfrage besteht nach dieser Art von Entertainment, die sie sich zum Teil nicht erklären konnten. So, also mein Vater hat mir immer gerne den Tipp gegeben, Junge, mach das, was es schon gibt, was die anderen machen, womit die schon erfolgreich sind. Mhm. Ja, da machst du nichts falsch. Und ich habe aber einmal gesagt, ja, ich mache aber lieber das, was es noch nicht gibt und worauf ich selber Bock habe. Und das war in den Augen meines Vaters halt total töricht. Und er konnte sich dann bis zuletzt nicht erklären, dass das funktioniert. Und zum Glück hat es das aber und tut es noch.
Dass natürlich eigentlich auch eine gewisse Logik darin steckt, dass eigentlich Sachen, die es schon gibt, dass man da letztlich überflüssig ist, wenn man sich auf ausgetretene Pfade gibt und irgendwas imitiert, was schon 100 Leute vor einem gemacht haben oder gerade parallel machen, hat deinem Vater nicht eingeleuchtet?
Nein, aber das sagt, finde ich, auch mehr über ihn als über mich aus. Mhm. Also er war einfach nur auf Nummer sicher Geher.
Ah, ja.
Also damit ist er auch gut gefahren in seinem Leben. Das war so sein Konzept. So, lieber auf Nummer sicher gehen, lieber keine Experimente wagen. Ich hatte aber eben genau die Erkenntnis, die du gerade formuliert hast. Ich dachte nämlich auch, also gut Klavier spielen können ganz viele Leute. So Mozart im Sinne Mozarts interpretieren können auch ganz viele Leute. Also da brauche ich gar nicht erst mit anfangen. Also das macht mir auch Spaß. Ich verehre den natürlich auch extrem, den Wolfgang Amadeus. Aber ich fand es immer spannender, mir Sachen zu eigen zu machen, also meine eigene Sache draus zu machen. Also Mozart zu verboogie-woogisieren zum Beispiel. Oder eben auch Texte zu schreiben auf klassische Musik, wie auf Beethoven. Für Elisa habe ich betextet, die Mondscheinsonate habe ich betextet, den Hummelflug habe ich betextet. Also mein eigenes Ding zu machen aus der klassischen Musik, die so vorher noch keiner gemacht hat. Das finde ich spannend. Und siehe da, mein Publikum auch.
Ja. Hattest du denn jemals eine Phase in deiner Kindheit, wo du dachtest, ich möchte irgendwie klassischer Pianist werden und erstmal bei Jugend musiziert auf Bundesebene abräumen? Oder hattest du nie diesen Ehrgeiz, da in der Klassik irgendwie jetzt so eine richtige Karriere zu machen?
Also mein Klavierlehrer hat mir das zugetraut. Der meinte, wenn ich das wollte, könnte ich. Dafür hätte ich mehr Klavier üben müssen einfach. Also ich habe nicht ungern Klavier geübt, aber bei weitem nicht so viel, wie Leute üben, die wirklich klassische PianistInnen werden wollen. Also ich habe ja Musik studiert, aber eben auf Lehramt. So mit Hauptfach Klavier und Nebenfach Gesang. Und da war in den Klassenvorspielen klassisches Repertoire darzubieten, immer ein wahnsinniges Martyrium für mich, weil ich dachte, oh Gott, los, nicht verspielen, sonst rotiert der Brahms im Grabe. Und jetzt habe ich mich verspielt, oh Gott, und alle haben das gehört. Und ich habe richtig so gezittert am Klavier und Schweißausbrüche bekommen und ne, die Finger wurden glitschig. Was, wenn ich jetzt von den Tasten abrutsche, oh Gott. Also ich hatte wirklich so eine, fast so eine Panikattacke im klassischen Konzertkontext. Und die hatte ich eben nie, wenn ich meine eigenen Sachen gespielt habe. Das war für mich eben immer Freiheit, also nicht dem hohen Ideal entsprechen zu müssen, dem hehren Maßstab, sondern ihn selber setzen zu können. Und eben nicht musikalische Perfektion darzubieten, ist natürlich toll, wenn es gelingt, aber wann gelingt das schon mal? So, also uns wohnt ja eher inne, Fehler zu machen und nicht perfekt zu sein, sondern die Freude an der Sache hat für mich den Vorrang. So. Und die Freude an der Sache, man kann auch Freude daran haben, Fehler zu machen. Und das gelingt mir halt, wenn ich mein eigenes Repertoire spiele, viel besser als im klassischen Kontext. Und Jugend musiziert habe ich als Begleiter teilgenommen tatsächlich. Da habe ich eine Bekannte damals auf der, die Blockflöte spielte, begleitet. So, also da stand ich eben nicht im Fokus. Aber auch da wäre ich wahrscheinlich vor Aufregung gestorben.
Ah ja, also das ist ja interessant. Wenn es um die Klasse ging, dann hattest du wirklich Lampenfieber.
Ja.
Weil dieser Perfektionsdruck einfach so groß war.
Genau, also der ergreift ja auch nicht nur mich. Der ist ja gang und gäbe im klassischen Kontext. Also wenn man davon hört, dass Musikerinnen und Musiker bei Orchestervorspielen sich Beta-Blocker reinpfeifen, um nicht so aufgeregt zu sein und den Blutdruck zu senken. So, also das sind halt krasse Herzinfarkt-Medikamente, so, die man auch nicht ohne Rezept in der Apotheke kriegt. Und das ist einfach heftig. So, also ich meine, dieser Perfektionsdruck, der auf uns lastet, also auch ja nicht nur in der klassischen Musik, sondern ich glaube, es ist ein gesamtdeutsches kulturelles Phänomen. Da haben wir ja auch was von, ne? Die Sachen gut und richtig zu machen. So, also ist ja auch nicht verkehrt, wenn Sachen funktionieren, wenn Züge pünktlich fahren zum Beispiel oder eine Ampel funktioniert. So, aber was uns häufig im Zuge dessen abhanden kommt, ist halt die Freude an der Sache. Und die versuche ich halt aufrechtzuerhalten.
Jetzt hast du ja im Alter von 8 Jahren auch noch eine Fingerkuppe verloren. Wie ist das denn passiert? Ich glaube, bei einer Zugfahrt. Ne?
Ja, genau. Ich habe sie in einer Zugtür eingebüßt. Es gab damals diese alten Regionalzüge. Man nannte sie noch Silberlinge, weil die von außen so silber waren und halt super räudige Züge. Und die Schiebetüren, die halt den Einstiegsbereich von den Abteilen getrennt haben, auch von diesen Großraumabteilen, die musste man mit roher Gewalt aufrucken.
Ja.
So, die ging nicht so smooth auf und zu wie heute mit Lichtschranke, sondern man musste rohe Kräfte walten lassen. Und die hatten so eine Gummilippe in der Fuge, beziehungsweise am Türrahmen selbst oder an der Türzarge, wie auch immer man das nennt, jedenfalls. Und die fehlte bei dieser Tür. Und ich hatte, weil ich im Begriff war, mit meiner Oma auszusteigen in Bad Schwartau, wo ich zu der Zeit gelebt habe, stand mir eben schon im Vorraum so und dann fiel die Tür zu. Ich weiß nicht, ob einfach so oder weil jemand dahinter auf der Bank saß, der sie zugeruckt hat, so hier yes, sieht, wasch. Jedenfalls ballerte sie ohne Gummilippe auf meine Finger, mit der ich mich an der Fuge da festhielt. Und das tat sehr, sehr weh. Das weiß ich noch. Also das waren, glaube ich, ja, somit die schlimmsten Schmerzen, die ich je hatte. Die Fingerkuppe war nicht ganz abgetrennt. Sie baumelte quasi noch am seidenen Faden. Es blutete wie Schwein. Meine Mutter holte mich ab, genau. Und wir fuhren sofort ins Krankenhaus. In Bad Schwartau konnte man mich nicht behandeln. Also fuhren wir dann in die Uniklinik nach Lübeck. Und ich war 8. Also es war wirklich traumatisch. Ne? Und ich hatte da schon mit Klavierspielen angefangen. Und es war nicht mehr möglich, diese Fingerkuppe zu retten und die hat sich entzündet, dann musste man sie abnehmen. Ja, danach habe ich anscheinend irgendwie gedacht, so, jetzt erst recht, das wollen wir nochmal sehen, ob Klavierspielen immer noch geht. Siehe da, also sogar problemlos, ich kann damit auch andere Instrumente spielen, ich kann sogar Ukulele spielen und da sogar habe ich gewisse Vorteile, von denen ich vorher nichts wusste. So, also so halbe Barré-Griffe kann ich spielen, wofür man sich, wenn die Fingerkuppe noch dran ist, echt einen abbrechen muss und mir fällt das aber leichter. Das heißt, der vermeintliche Nachteil ist in dem Kontext ein Vorteil. Und beim Klavierspielen benutze ich den Finger genauso wie alle anderen auch. Er ist halt 2 Zentimeter kürzer als mein anderer Ringfinger, aber viele Wege führen nach Rom. Und also für ein pianistisches Problem gibt es halt auch meistens mehr als eine Lösung. Und mein Klavierlehrer hatte das witzigerweise auch am Ringfinger, allerdings an der rechten Hand. Der hat damals in den Rasenmäher gefasst.
Oh, das ist ja...
Ja, so dreht er sich noch. Ja, ja, dreht sich noch. Also tragisch. Was ein bisschen schwierig ist, ist Popeln. So. Aber da habe ich auch noch 9 andere Finger.
Richtig, da hat man ja die Auswahl.
Man kann die Leute gut erschrecken, die das nicht wissen und sagen, guck mal, wie weit ich komme. Bis ins Kleinhirn.
Der zweite Bereich, der natürlich in deiner künstlerischen Performance extrem wichtig ist, sind Texte. Wie hast du Texte, Literatur für dich entdeckt?
Da war vor allem meine Patentante ausschlaggebend. Die hat, als ich Kind war, mir immer Briefe in Gedichtform geschrieben, zum Geburtstag, zu Weihnachten. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend, nur noch wahnsinnig entzückend und habe eben immer versucht, dem nachzueifern, indem ich ihr dann meinerseits gereimte Gedichte schrieb. Und das Witzige ist, dass sich damals schon ein Stil von mir herausgeschält hat mit so Bodoismen, die ich gern benutze, Binnenreime, wortübergreifende Reime, Alliterationen, Anaphan, das ganze Zeug, von dem ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, wie das heißt. So, und das habe ich damals schon so entwickelt, outside the box zu denken, auch beim Texten. Und ich weiß noch, ich habe in einem Weihnachtsgedicht, was ich hier schrieb, Love Me Tender auf Christbaumständer gereimt, weil mir kein anderer Reim auf Christbaumständer einfiel. Und dann dachte ich, okay, wie komme ich jetzt von Christbaumständer zu Love Me Tender, sodass es Sinn ergibt? Let's go. Und es ist mir gelungen. So eine ewig lange Zeile, die halt total holperte, aber am Ende war ich bei Love Me Tender. Und dann weiß ich noch, als wir das erste Mal Gedichte im Deutschunterricht besprachen und mein Deutschlehrer sagte, es gibt einsilbige und zweisilbige Endreime. Und ich meldete mich und fragte, aber was ist denn mit 3-silbigen, 4-silbigen und 5-silbigen? Und er sagte, die gibt es nicht. Und ich dachte, natürlich gibt's die. Was erzählt er denn von Quatsch? Also ohne es zu wissen, habe ich damals schon total so in Hip-Hop-Kategorien gedacht, so Double Rhymes und sowas, was Hip-Hopper also erst so bekannt gemacht haben, also auch besonders gemacht haben. Das habe ich damals schon angefangen, so also ohne zu wissen, was Hip-Hop eigentlich ist. Das kam dann eben später und kein Wunder, dass ich mich dafür natürlich auch total interessiere und momentan immer mehr in diese Richtung gehe.
Das heißt also, bei dir ging die Beschäftigung mit der Literatur gleich ziemlich produktiv los. Du hast jetzt also nicht erstmal zig verschiedene Kurzgeschichten gelesen, Gedichte und hast gedacht, ach Mensch, das ist toll, vielleicht könnte ich auch mal anfangen zu schreiben.
Ich habe es einfach erstmal gemacht. Learning by doing. Man eignet sich ja seine Fähigkeiten an, während man damit beschäftigt ist, es zu tun und wird dadurch auch besser. So, und die Einstiegshürde ist wesentlich niedriger, als wenn man sich denkt, ich muss erst mir ganz viel Fachwissen aneignen, ich muss erst ein Literaturstudium abschließen, bevor ich es selber machen darf. Das halte ich eher für hinderlich, dieses Mindset. Erstmal loslaufen und gucken, was passiert. Also in Bewegung kommen.
Aber gab es dann Autoren, die dich begeistert haben irgendwie?
Ja.
Was waren das für Namen so?
Friedrich Schiller zum Beispiel. Ich habe mich mit Schiller beschäftigt und ihn zu schätzen gelernt, erst nach der Schule. Also es wird natürlich auch in der Schule vermittelt, aber man kann als Teenager, glaube ich, nicht so richtig viel damit anfangen. So, man ist einfach zu jung, zumindest war ich das. So, und erst viel später, oder so mit Anfang, Mitte 20, habe ich ein Lied geschrieben, das heißt Die Bürgschaft. Und da geht es genau darum. Ich habe eben dann wirklich recherchiert und die Bürgschaft nochmal gelesen. So, und wir mussten sie damals im Lateinunterricht auswendig vortragen, wenn wir Mist gebaut haben. Das kam relativ häufig vor, deswegen konnten wir sie alle auswendig. Aber so wirklich geschnallt, worum es da geht, haben wir nicht. So, und erst als ich dieses Lied geschrieben habe, also als ich mit was anderem beschäftigt war, habe ich mich dann aus Recherchegründen mit Schiller beschäftigt und dann dieses Gedicht zu schätzen gelernt und dachte, Alter, ist das krass. Also erstmal die Reimform, wie der das durchzieht, also komplett. Wahnsinnig spannend das ist. So, also das ist ja wie so ein Abenteuerfilm und man, also am Ende ist bist du schweißgebadet, weil du denkst, oh Gott, hoffentlich schaffen die das und in letzter Sekunde rettet er seinem Freund das Leben. So, und er weicht dann mit dem König auch noch das Herz und oh, also das ganz, ganz große Drama. Und genauso ist es auch bei der Glocke. Das ist ja auch so ein Hassgedicht für Schüler, so die Glocke. So, und dann habe ich das später mal Melanie, meiner Bühnenpartnerin, vorgelesen. Ey, hier kennst du überhaupt die Glocke, ist so krass, es geht einfach ums ganze Leben. Hör dir das mal an und hab ihr das vorgelesen. gelesen und musste heulen, während ich das vorgelesen habe. Ich dachte, das kann wohl nicht wahr sein. Das ist gar nicht so lange her, das ist ein paar Jahre her. Das gibt's ja nicht. So, und Wilhelm Tell genauso. Ich habe in einem meiner Lieder, da muss er durch, heißt das, geht es in einer Strophe um Wilhelm Tell. So, und man kennt ja den Apfel, so, und dann wollte ich aber auch wissen, wie ist eigentlich die Geschichte? Ich lese das jetzt mal und habe mir das besorgt, so, und habe den kompletten Wilhelm Tell gelesen und dachte auch, Alter, ist das geil. Also auch was für eine interessante Frauenfigur, seine Frau, so, also wie er zum Mörder wird letztendlich, ohne das zu wollen. So, der Gessler, der Landvogt, was für ein Arsch das ist. Also unglaublich gute Literatur. So, und dann nebenbei wird dann auch nochmal die Schweiz gegründet. Völlig crazy. So, also und so gut gemacht. So, und das habe ich halt so zufällig entdeckt, mehr oder weniger. Ja, also finde halt toll zu merken, wie viel Spaß das macht und versuche eben diesen Spaß auch zu vermitteln. Also ich versuche ja quasi Hochkultur zugänglicher zu machen, ne? Bildung vorbeigehend zu vermitteln, wie es mal jemand in Worte fasste.
Das ist natürlich in den heutigen Zeiten ein wichtiges Thema. Also ich meine, jeder Politiker, jede Politikerin redet heutzutage davon, wie wichtig es ist, in Bildung zu investieren und mehr für Bildung zu tun, und de facto passiert ganz wenig. Also vor allen Dingen, was frühkindliche Bildung angeht, da sind wir, glaube ich, auf den letzten Plätzen bei den OECD-Ländern.
Naja, es gibt ja gute Ideen, aber halt nicht genug Geld, die auch mal umzusetzen. Beziehungsweise, ja, man muss sich eben halt auch fragen als Gesellschaft, was ist uns wichtig? So, wo wollen wir Geld investieren? Und das Bildung halte ich für einen guten Sektor.
Ich frage mich auch, dass es vielleicht heutzutage immer schwieriger wird, anspruchsvolle Programme zu machen, die eben auch eine gewisse Grundbildung voraussetzen, sei es jetzt politisch oder philosophisch oder eben historisch.
Ich fände ja cool, wenn es gelingt, Lust und Neugier auf sowas zu wecken. Also ich stelle fest, dass das im Kontext meiner Zungenbrecher gerade geschieht. Ich habe vor ein paar Monaten angefangen, Zungenbrecher zu erweitern, die Geschichte dahinter fortzuspinnen und in Reimform zu verpacken und halt auch noch mit Beats zu unterlegen, ne? Hip-Hop. Und das als kurze Videos auf Social Media zu veröffentlichen mit einem unfassbaren Erfolg. Also manche dieser Zungenbrecher haben sich zu veritablen viralen Hits entwickelt und das auch über Deutschland und die deutsche Sprachzone hinaus, also weltweit. Ne? Barbaras Rabababa, es ist ein, wirklich ein Welthit geworden, und das damit konnte niemand rechnen. So, und was passiert, ist, dass Leute Lust kriegen, vor allem Kinder, das nicht nur nachzusprechen und nachzutanzen. Es gibt zu Barbaras Rhabarbaba auch einen Tanz, den sich zwei Australierinnen ausgedacht haben, sondern auch den Kontext zu erfahren. So, und zu wissen zu wollen von ihren Eltern oder von ihren Lehrern, was heißt das denn? Was ist das denn? Mit diesen Fragen auf die Leute zugehen. So, und also sich im Grunde selbst das erschließen. Und es wird ihnen nicht aufgedrückt, so hier, liebe Kinder, seht mal, deutsche Sprache kann auch Spaß machen, sondern sie haben selber Bock drauf und machen ihr eigenes Ding daraus. Das finde ich total entzückend. Und damit letztendlich ja auch Leute zusammenzubringen, das finde ich ja so schön, wenn ja, so vermeintliche Grenzen, die zwischen Entertainment-Genres gezogen werden, verwischt werden, weil sie in meinen Augen halt auch gar nicht existieren. Ne? Diese E- und U-Musikkultur, so klassische Musik, die darf nicht unterhaltsam sein, dann ist es U-Musik und umgekehrt. Und das ist ja völliger Blödsinn. Ja. Ich bin neulich aufgetreten mit einem wunderbaren Orchester aus Großbritannien, dem Rainer Hirsch Orchestra. Der ist Dirigent und der mixt halt klassische Musik auf wirklich hohem Niveau. Der hat ein fantastisches Orchester mit absolutem Slapstick und ausgelassener Albernheit und großartiger Comedy. Und die Leute rasten aus. Also da kommt ein distinguiertes, älteres, gut gekleidetes, klassikaffines Publikum ins Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt und rastet komplett aus. So, und springt von den Sitzen, singt mit, wirft irgendwelches Zeug durch die Gegend, ist großartig.
Leider ist es ja wirklich ein bisschen so, dass wir doch im Land der Schubladen leben. Ich sage immer so, ist man als klassischer Pianist gelabelt, dann ist man sozusagen der perfekte Schwiegersohn, immer adrett angezogen, immer im weißen Hemd, immer freundlich zu den Nachbarn. Bei dem kann man den Hausschlüssel lassen, der wird garantiert die Blumen gießen. Wenn man den Stempel Jazzmusiker hat, dann ist man im Zweifelsfall drogensüchtig, dann kommt man morgens vor 12 Uhr nicht aus dem Bett irgendwie, dann hat man im Zweifelsfall ein Alkoholproblem, dann ist man ein Nachtmensch, dann entspricht man keiner bürgerlichen Norm mehr, ja. Man muss sich dann entscheiden, entweder will man seriöser Pianist sein oder man will Jazzpianist sein, dann wählt man sozusagen den Weg in den Underground. Ich denke, du hast das vorhin ein bisschen angedeutet, das ist auch so bisschen wie du sozialisiert wurdest, ne, von deinen Eltern her, dass die sehr stark in diesen Kategorien gedacht haben, so nach dem Motto, unser Junge soll doch bitte irgendwie bürgerlichen Standards entsprechen und ja, nicht irgendwie abdriften.
Das habe ich ganz gut unterlaufen. Ja, aber das stimmt, ich komme halt aus einem gut situierten bildungsbürgerlichen Haushalt, aber bin in ziemlicher emotionaler Verwahrlosung aufgewachsen und Einsamkeit. Meine Mutter war alleinerziehend, leider. Ich habe dadurch meinen Vater ziemlich verpasst in meiner Kindheit und Jugend. Die hat halt nur gearbeitet. Für mich war mir Lieder auszudenken, Gedichte auszudenken, Stücke zu schreiben, Stücke zu komponieren, auch eine Kompensation, so eine Coping-Strategie, eine Happy Place, so eine einsame Insel, auf die ich mich zurückziehen konnte in mein Reimeparadies, wenn es mal nicht gut lief. So, und das ist bis heute so. Also ich schöpfe außer Freude eben auch eine ganze Menge Trost daraus, aus dieser Beschäftigung. Na, also im Bestreben darum, mal salopp gesagt, die Scheiße in was Schönes zu verwandeln. Also viele Lieder sind halt aus schlimmem Liebeskummer heraus entstanden. Und der ist damit nicht verschwunden, dadurch, dass ich ein Lied drüber geschrieben habe. Aber es gibt immerhin das Lied oder diverse Lieder, auf die ich dann auch mit Stolz zurückblicken kann und sagen kann, ja, okay, wenigstens dafür war das gut. Und ich habe meinem Schmerz einen Ausdruck verliehen, sprachlich wie auch musikalisch. Und ganz viele Menschen können daran andocken, die eben genau sowas auch erlebt haben und finden sich darin wieder und sind mir dankbar. Und es sind Lieder, die ihnen halt total viel bedeuten und im Idealfall ja doch Trost spenden können.
Du hast jetzt aber trotzdem, bevor du den Weg zum Schulmusikstudium eingeschlagen hast, erstmal angefangen, Physik zu studieren. Wie kam das denn?
Aus Vernunft. Ich dachte ja, ich muss irgendwas studieren. Oh Gott, meine Eltern erwarten das von mir, aber ich weiß doch gar nicht, was ich studieren soll. Und fand das ganz, ganz schlimm, nicht zu wissen, wohin mit mir, in welche Richtung. Ich wusste, dass ich nach Berlin will. Die Stadt hat mich gereizt, weil ich im Jahr meines Abiturs bei Schüler machen Lieder gewonnen hatte und dadurch eingeladen wurde zum Treffen Junge Musikszene. Da war ich das erste Mal hier. Das war 1996 und meine Neugier war geweckt. Ich hätte auch nach Hamburg gehen können. Ist nicht so weit weg von Bad Schwartau, aber ich glaube, ich wollte unterbewusst auch mich dem Einfluss meiner Mutter entziehen und dann lieber weiter weg als vor die Haustür. Das war auch genau die richtige Entscheidung. Also erst in Berlin traf ich Menschen, die mir nicht davon abgeraten haben, zu tun, was ich tue. Ja, Kunst, ja, schön und gut, aber lieber erstmal was Richtiges, was Vernünftiges machen, was Sicheres. Sondern die gesagt haben, wieso studierst du denn Physik? Du bist Künstler, Mann. Was ist denn das für ein Quatsch? So, also die mich ermuntert und ermutigt haben. Kolleginnen und Kollegen aus der Berliner Kleinkunstszene, die ich kennengelernt habe in der Scheinbar, wo ich früher schon aufgetreten bin. Und ja, die mich dann engagiert haben. Tatsächlich für eine Varieté-Show als Moderator. So, der Kollege Detlef Winterberg hat gesagt, hier, ich führe Regie für eine Abendshow. Die dauert 3 Monate. Ich brauche einen Moderator. Hast du Bock? Und das war mein erstes bezahltes Engagement. Also jeden Abend eine Show moderieren. 100 Mark habe ich bekommen oder 150 Mark. Ich weiß nicht mehr genau, konnte aber meine Miete bezahlen, denn die war ja damals noch spottbillig. Ja. Und war dadurch das erste Mal schlagartig von meinen Eltern finanziell unabhängig. So, und meine Mutter hat versucht, mich unter Druck zu setzen. Wenn du nicht studierst, dann streiche ich dir den Unterhalt. Und ich konnte sagen, mach doch, ich verdiene mein eigenes Geld. Und es kam dann auch hart auf hart. Also sie hat meinen Unterhalt gestrichen. So, ich hatte ein halbes Jahr Funkstille mit ihr, nicht mit ihr gesprochen. So, und dann, weil sie mich auch wirklich terrorisiert hat. So, dann rief sie an in meiner WG, wo ist mein Sohn? So, und meine Mitbewohner haben sich da auch einen Spaß draus gemacht und meinten, der ist im Puff. Ja. War ich nicht. Aber, also es war wirklich, wirklich schlimm. So, ich sah keinen anderen Ausweg, als den Kontakt zu meiner Mutter abzubrechen, weil die mich so unter Druck gesetzt hat. Und als sie mir dann irgendwann den Unterhalt dann auch wieder überwiesen hat, habe ich ihr den zurücküberwiesen und gesagt, nee, behalt mal, brauche ich nicht. Ich bin nicht dein Leibeigener. Habe ich nicht gesagt, aber war letztlich die Konsequenz. Und das war total gut, also da so autark zu werden. Und seitdem mich im Grunde selbst finanzieren zu können und mein eigenes Ding machen zu können. Als Kind wollte ich immer Erfinder werden und dachte, Physik zu studieren ist vielleicht sinnvoll, auch inspiriert durch meinen Cousin, der Physik studiert hat, aber letztendlich dann beruflich was ganz anderes gemacht hat, ist Unternehmensberater geworden. Aber das Studium selbst hat mich gereizt. Ich hatte halt als Leistungskurs Mathe und Physik. So, zuerst Mathe und Chemie. Musik kam nicht zustande. Chemie ist zerfallen. Dann habe ich gewechselt auf Physik. Und Mathe hat mich eigentlich immer viel mehr gereizt. Aber Mathe zu studieren kam nicht in Frage für mich, weil ich dachte, das ist ja zu theoretisch und zu abstrakt. Mhm. Besser du studierst Physik, das ist ja quasi Natur erklären mit Mathe, also handfest. Und habe dann aber festgestellt im Studium, Mathe wird völlig stiefmütterlich behandelt im Physikstudium. Das Einzige, worum es da geht, ist quasi Mathe als Werkzeug zu missbrauchen. Wenn man es mal braucht, holt man es aus dem Schrank und dann. Aber die Schönheit der Struktur, so die Luzidität, also die Schönheit der Beweisführung, um das geht's alles nicht in Physik, ist egal. Aber das ist eigentlich das, was Mathe interessant macht. Und letztendlich ja auch das Texte schreiben, das ist ein ganz ähnlicher Vorgang. Also dieses das gedankliche, architektonische Konstrukt, was man da anfertigt. Nur über eine gelöste Matheaufgabe kannst du dich danach nur mit Fachpublikum austauschen.
Ja.
Einen fertig komponierten Song und ein fertig geschriebenes Gedicht, das ist für alle. Und alle können was damit anfangen. Also besonders natürlich die wissen, was du da tust. Ne? Also jetzt, ich krieg viele Props aus dem Hip-Hop-Kontext, die sagen, der reimt aber ganz schön clean und ganz schön fresh. Und das ist natürlich schön, da zu merken, ja, wie genreübergreifend, eben wie nicht schubladenhaft die Leute andocken können an das, was ich tue. Ja, und um das abzuschließen, ich glaube, Mathematik und Songwriting ist ein ganz gedanklich ein ganz ähnlicher Vorgang. Also du stehst erstmal vor einem Problem. So, okay, das ist der mathematische Beweis, den ich führen will. Ich weiß noch nicht wie, aber das werde ich schon schaffen. Oder das ist der Song, den ich schreiben möchte. Ich möchte, dass sich das reimt. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde es schaffen. So, und sich dann auf den Weg zu machen und es dann auch wirklich zu schaffen, das ist unglaublich befriedigend. Nachher stehst du vor dem fertig geführten Beweis oder vor dem fertigen Song und denkst so, bam, und es reimt sich.
Du hast aber jetzt dann doch Schulmusik studiert und jetzt nicht Hauptfach Klavier oder Hauptfach Gesang oder Jazz oder so. Gab es da jemals den Gedanken, vielleicht dann doch noch an die Schule zu gehen und vielleicht da deinen Eltern ein Stück weit entgegenzukommen, zu sagen, so, jetzt bin ich an der Schule, jetzt bin ich auch verbeamtet und so, jetzt könnt ihr mal tief durchatmen. Oder hast du das eher so als Experimentierfeld gesehen? Schulmusikstudium ist ja für viele Musikstudierende so eher auch so ein Studium, wo man sich erstmal orientiert und guckt, wo will ich mich eigentlich letztlich hinbegeben, wo will ich meine Schwerpunkte setzen?
Ich habe das ergriffen, das Studium, weil es die breit gefächertste musikalische Ausbildung bietet.
Mhm.
Jazzklavier zu studieren kam für mich nicht in Frage. Ich habe eine Aufnahmeprüfung gemacht an der Eisler und habe halt vorgespielt, so und zwar meine eigenen Songs. Und die ganzen anderen Jazzstudenten saßen da drin und fanden es voll geil. So.
Mhm.
Und die Kommission saß da und guckte mich stirnrunzelnd an und fragte, ja, okay, aber können Sie sich denn auch vorstellen, in einem Jazz-Ensemble aufzutreten? Und ich sagte, oh nö, ich spiele eigentlich lieber alleine.
Damit war die Prüfung dann gelaufen.
Ja, so, was inzwischen halt auch nicht mehr stimmt. Ich habe ja eine Band und so und ich finde total toll, was Jazzer können. So, das ist ja fantastisch. Und sich das eben auch Stück für Stück zu erschließen. Aber der nach mir die Aufnahmeprüfung gemacht hat, der war halt mit seinem Trio da und hat da einen abgemetert. Das war halt total krass. Und da war halt auch klar, okay, das kann ich nicht. Also auf diesem Niveau bewege ich mich spielerisch nicht. Ich habe aber auch andere Bedürfnisse. So. Mhm. Also diese Art von Virtuosität ohne Sprache finde ich beeindruckend, aber das war nie mein Ziel. Also mir ist vor allem wichtig, die Verbindung aus Sprache und Musik, also die Sprache zum Klingen zu bringen. So.
Mhm.
Den Worten die Töne abzulauschen, die ihnen eh schon innewohnen. Im Jazz-Kontext werden ja bei den Standards, also dem ganzen tollen American Songbook, ja häufig einfach die Lyrics weggelassen. So.
Ja.
Und ich denke mir, ja, aber die sind doch geil. Das ist doch eigentlich auch super spannend. Lass sie mal singen.
Mhm.
Und aber über all solche Begebenheiten hat sich halt auch mein Profil geschärft, beziehungsweise mein Bedürfnis. Also dann war halt auch, wurde wieder mal klarer, wo ich eigentlich hin will und was ich nicht will. Und Musik auf Lärm zu studieren war der bestmögliche Kompromiss.
Mhm.
Denn da kriegt man tollen Unterricht, schulpraktisches Klavierspiel, Gesang, Klavier, also. Und tatsächlich hätte ich mir vorstellen können, an die Schule zu gehen. Dafür hätte ich nur ein komplettes zweites Fach studieren müssen.
Mhm.
Ich war eingeschrieben für Deutsch an der TU, weil um die Ecke von der UdK. Und saß halt zweimal im völlig überfüllten Seminarraum im Gang, weil im Seminarraum selbst kein Platz mehr war. Also es gab quasi nur noch Hörplätze draußen im Gang. Und ich dachte, okay, das kann ich mir, glaube ich, mal sparen. Also das bringt ja gar nichts, das macht überhaupt keinen Spaß. Und habe dann das Deutschstudium erstmal auf Eis gelegt und Musik schon relativ ernsthaft studiert, aber habe dann irgendwann Sehnenscheidenentzündung bekommen in beiden Armen. von der Doppelbelastung, unter der ich litt. Also ich war ja am Wochenende da schon auf Tour, bin dann Montag wiedergekommen, direkt vom Bahnhof in die Übelzelle in der UdK, hab versucht mir das Repertoire noch reinzuprügeln, was ich können musste am nächsten Tag im Klavierunterricht und bin dann halt auch über körperliche Schmerzen hinweggegangen, ne? So die Arme fingen an weh zu tun. Jetzt hier, scheiße, du musst den Bach noch hinkriegen, jetzt reiß dich zusammen. Und dann, haha, Sehnenscheinentzündung. Ich konnte gar kein Klavier mehr spielen. Ne? Ich habe vorher mal gedacht, naja, solange beides geht, machst du beides. Künstlerkarriere und hier das Sichere auf Lehramt studieren mit der ne, Berufsperspektive. Und dann ging halt gar nichts mehr. Und dann war klar, ja, scheiße, spätestens jetzt muss ich mich entscheiden, um meine Gesundheit nicht nachhaltig aufs Spiel zu setzen. Und dann fiel die Entscheidung mir auch nicht mehr schwer. Denn zu dem Zeitpunkt war Kabarettist zu sein schon lange mein Beruf, von dem ich auch leben konnte.
Du hast aber ja schon so ein gewisses pädagogisches Bedürfnis, Menschen Sachen zu vermitteln. Ne? Also auch wenn das jetzt sich nicht an eine Schulklasse richtet, aber einem Publikum ein bisschen was mitzugeben, so musikhistorisch oder musiktheoretisch, das habe ich ja auch bei deinem Auftritt im Admiralspalast erlebt. Da habe ich dich ja am zweiten Abend oder so mit dem Programm Wunderpunkt gesehen. Mhm. Und fand das sehr schön, wie du versucht hast, den Leuten zu vermitteln, was Zwölftonmusik ist.
Ja, genau. Auch da geht's, also vordergründig um die Zwölftonmusik, aber eigentlich um was anderes. So, das ist letztendlich eine Allegorie auf Rassismus.
Mhm.
Black Lives Matter. Und letztendlich ein Plädoyer für Demokratie. Denn auch da, wenn man sich mit der Zwölftonmusik eingehender beschäftigt, kann man eigentlich vor Respekt nur auf die Knie fallen, vor Schönberg und Alban Berg, was sie erfunden haben. Also vor dieser grandiosen Idee. Und es ist einfach, die Sachen erstmal doof zu finden, weil man, weil es sich ja auch irgendwie komisch anhört und man nicht so richtig versteht, worum es da geht. Aber das ist mir zu einfach. Also ich finde es immer interessanter, auch da Neugier und Interesse zu wecken. Denn das war ja wirklich revolutionär im musikhistorischen Kontext betrachtet, was die gemacht haben. Die haben etwas gemacht, das hat so noch keiner gemacht. Und so war das ja letztendlich bei allen großen Komponisten. Die haben, ne, die waren alle Pioniere ihrer Zeit. Beethoven hat gesagt, so ja, Klassik kann ich, ich mach's mal anders. So, auch das war total revolutionär. Und erstmal das Mindset, die Chuzpe und ja auch der Spaß an der Sache. So, und ich finde Zwölftonmusik auch sehr witzig, die kann sehr, sehr lustig sein. Also auch in dieser Nummer, in der ich darüber spreche. Und es ist eigentlich eine alte Nummer, die hatte ich früher schon im Repertoire. Ich habe sie aber refurbished und bette sie halt jetzt in diesen anderen Kontext ein. Durch Entwicklungen der letzten Zeit, ne, die Black Lives Matter Bewegung. Und ja, vor allem fand ich es wichtig, die Zwölftonmusik nicht zu bespötteln, sondern ihr zu huldigen, aus gutem Grund.
Mhm.
Ja, und auch da wieder halt nicht oberlehrerhaft daherzukommen, sondern in erster Linie die Freude an der Sache zu vermitteln, den Spaß an der Sache und die Bildung den Leuten eher unterzujubeln. Denn ich habe damit schon angefangen zu Schulzeiten, als wir im Deutschunterricht König Ödipus gelesen haben. Und ich habe mich damals als 15-Jähriger schon gefragt, warum müssen wir das lesen? Das macht so wenig Spaß. Ich kenne den ganzen Kontext nicht, den man kennen muss, um das verstehen zu können. Die ganze griechische Mythologie, auf die permanent referiert wird, die Art und Weise, wie das in Worte gefasst wird, super sperrig, macht überhaupt keinen Spaß. So, also vieles, was in der Schule vermittelt wird, ist gut gemeint, aber von der Lebensrealität der Jugendlichen meilenweit entfernt. Das hat nichts damit zu tun. So, und ich habe mich damals halt schon gefragt, wie müsste es aber sein, damit ich das geil finde, damit ich damit was anfangen kann, damit mir das Spaß macht? Und bin damals als 15-Jähriger schon auf die Idee gekommen, ich schreibe das mal um. Ich schreibe König Ödipus mal so um, dass ich das geil finde. Wie muss es sein? Zeitgemäße Sprache, witzig, in Reimform, mit Musik. Los geht's.
Mhm.
So, und hab angefangen, die erste Szene, ich wollte ein ganzes Musical schreiben über Ödipus, hab die erste Szene in einer Nacht fertiggestellt und die am nächsten Morgen meiner Lateinlehrerin vorgelesen. Und die fand es super gut und hat gesagt, das ist gut, mach das mal fertig. Habe ich fertig gemacht, kam 2009 auf die Bühne, begleitet mich seitdem und zählt zu einem meiner erfolgreichsten Programme. Ich dachte erst, das ist so ein Nebenbei-Projekt, machst du mal ein Theaterstück. Mhm. So, ich spiele alle Rollen selbst. So, und es kommen ganze deutsche Leistungskurse zu mir, auf deren Initiative hin. Also die gehen zu ihrem Lehrer und sagen, können wir uns das angucken? Da hätten wir Bock drauf. Und der Lehrer, ja, na gut. So. Und das finde ich halt voll crazy, dass die Schüler Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen und zu befassen. Und sagen dann zu mir, ey, jetzt haben wir endlich mal dieses Stück verstanden und das macht ja richtig Spaß. Und da geht's ja auch um was. Und letztendlich ja auch um was, was auch für Jugendliche total relevant ist. der Umgang mit dem eigenen Schicksal, so mit der Unausweichlichkeit. Wie viel Freiheit hast du da noch? Wie viel Handlungsspielraum? So, wenn bestimmte Dinge dir einfach vorbestimmt sind. Oder eben Antigone, das Nachfolgestück, was ich ein paar Jahre später auf die Bühne brachte. So, also wie verhältst du dich bei staatlicher Willkür? Das ist also auch ein hochaktuelles Thema. So, also wenn der Staat irgendwie Sachen verfügt, so, die einfach deine Grenze überschreiten, deine persönliche Grenze und eben halt auch die Prinzipien der Freiheit und der Demokratie. Wie verhältst du dich da? Und das ist immer brandaktuell.
Das ist eben der Punkt. Also es sind nicht die Stoffe, die nicht interessant sind, sondern es ist teilweise eben auch die Verpackung, die sperrige Sprache oder bei klassischen Konzerten ist es die sterile Atmosphäre mancher Konzerthäuser, irgendwelche Kleidungskonventionen, mit denen Jugendliche wenig anfangen können. Da ist es doch eben Punkt, wenn man da Ansätze findet, das zu überwinden und sozusagen zum Kern der Sache vorzudringen. Dann ist da, glaube ich, vieles möglich.
Ich glaube, dass ich da als Künstler, der ich geworden bin, über mehr Freiheitsgrade verfüge, als ich sie als Lehrer gehabt hätte. Mhm. Also das pädagogische Bedürfnis ist ja vorhanden. Und du bist natürlich in der Schule an den Lehrplan gekettet, wo auch heute, finde ich, immer noch viel gut gemeint ist, aber nicht immer gut gemacht.
Ja.
So, also es wäre sehr interessant, wenn man sich mit Lehrerinnen und Lehrern unterhält. Und du musst als Lehrer halt mehrere Shows an einem Tag liefern, die 45 Minuten lang sind, mit wenigen Pausen dazwischen. So, und vor einem schwierigen Publikum, sag ich mal so. Also was nicht kommt und Eintritt bezahlt hat. So, also wirklich Hut ab vor diesem Beruf. Ich finde es einen wirklich ganz, ganz wichtigen Beruf. So, und ja, also wäre es letztendlich gern geworden und bin es in letzter Konsequenz auch geworden. Nur eben abends zu einer anderen Uhrzeit und mit größeren Freiheitsgraden. Also ich kann mir die Frechheit erlauben, mit vielen Konventionen zu brechen.
Aber das ist natürlich auch toll, wenn man dann in seiner Schulzeit auf Lehrer trifft, die dieser Sache offen gegenüberstehen. Ne?
Ja,
du hast mit dieser Lehrerin gesprochen, die sagte, Mensch, das ist toll, dass du das hier angefangen hast, dann mach da mal weiter. Ne? Also andere Lehrer würden sagen, um Gottes Willen, das ist hier sakrosankt, du vergehst dich an diesem heiligen Text. Das ist hier unser historisches Erbe und das darf man nicht verändern. Das muss man irgendwie in seiner Historizität und Authentizität irgendwie weitertragen. Und man muss sich dann da eben so reinknien, bis man versteht, worum es geht. Ja, aber das funktioniert eben bei vielen Leuten nicht.
Weißt du, wer mich auch ermuntert hat, das zu tun? Kurt Steinmann, der Übersetzer der deutschen Ausgabe, erschienen im Reklamverlag. Der ist ein ganz berühmter Altphilologe. Auch ein Altphilologe. Er wohnt nämlich in der Schweiz.
Ach so, okay.
Und der hat sämtliche antiken Dramen und Werke der antiken Literatur auf Deutsch übersetzt. Auch sehr, sehr gut. Also wenn es da was zu übersetzen gibt, auch neu zu übersetzen, fragen die den. Und er macht es sehr, sehr eng am Original. Und ein super Typ. Und da ich viele Zitate aus dem Original verwende, in meiner Version, sowohl in König Ödipus als auch in Antigone, musste ich ihn um Verwendungsgenehmigung bitten und habe ihn im Zuge dessen kennengelernt in Luzern, wo er lebt. Und er fand es super, was ich vorhabe, dass ich es mache, wie ich es mache, und hat selbst halt absolut den Schalk im Nacken.
Mhm. Was bei Altphilologen vielleicht auch nicht so oft vorkommt.
Das weiß ich, aber bei ihm total. Ja. Ist ein super Typ. So, also es ist wirklich köstlich, sich mit ihm zu unterhalten und eben halt auch zu fachsimpeln, was ich bei König Ödipus ja kann, weil ich inzwischen eben mich da auch so gut auskenne. Auch übrigens im Einfachmachen. Einfach mal loslaufen, gucken, so. Und man eignet sich das Wissen an, während man eigentlich damit beschäftigt ist, Spaß zu haben. Und er sagte mir in unserem ersten Gespräch, Ödipus muss ja streng genommen die ganze Zeit Socken angehabt haben. Und ich fragte, ja, wieso das denn? Und dann wurde mir klar, ja klar, also an seinem Fußleiden hätte man ihn erkennen können, denn ihm wurden als Kleinkind die Fußgelenke gebrochen. Er wurde in der Wildnis ausgesetzt, in der Hoffnung, dass er das nicht überlebt, wegen der schlimmen Prophezeiung, er würde irgendwann mal, wenn er groß wird, seinen Vater töten und seine Mutter heiraten. Aber er hat überlebt. So, er wurde gefunden, von anderen, von Pflegeeltern aufgezogen und die Prophezeiung konnte sich erfüllen und in beiden Fällen wusste Ödipus nicht, was er da gemacht hat. Das war super tragisch. So, also er hat schlimmste Straftaten begangen, für die er gar nichts kann, letztendlich. So, er hat seinen Vater in Notwehr erschlagen, so, und wurde quasi mit seiner Mutter verheiratet, ohne zu wissen, dass sie seine Mutter ist. Und hat dann auch noch Kinder mit ihr. Ha, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und zeitlebens hatte er dieses Fußleiden. Und daran hätte ihn die Mutter eigentlich erkennen können und auch erkennen müssen, so, Moment mal. So, und man ist sich ja auch nicht so ganz sicher, ab wann weiß die eigentlich, wen sie da geheiratet hat. Also auch ultra spannend. Und sowas weiß er natürlich vor allen anderen und macht dann noch einen guten Gag draus. So, also Ja, also ich bin total dankbar, ihn kennengelernt zu haben und auch über die Freundschaft, die sich daraus entwickelt hat und die uns heute verbindet. Also jedes Mal, wenn ich in der Schweiz bin, sage ich ihm Bescheid, wenn er Zeit hat, kommt er zum Konzert von mir.
Wenn du einen historischen Komponisten treffen könntest, mit wem würdest du dich gerne mal auf ein Bier treffen?
Ich trinke ja kein Bier.
Schwenken wir um auf Kaffee.
Ja, Kaffee, why not? Fun Fact, Bach hat ja über Kaffee eine ganze Kantate geschrieben.
Mhm.
Und auch die habe ich mal komplett neu betextet. So, im Auftrag meiner Kommilitonin Christina, die tatsächlich ins Lehramt gegangen ist, ist inzwischen Lehrerin in Glücksburg. Und die hatte die Idee, wir führen mal die Kaffeekantate auf, aber eben mit zeitgemäßer deutscher Sprache besser gereimt. Wer kann das machen? Mein Freund und Kommilitone Bodo. Und ich, klar, komm, geil, so, das machen wir. Und siehe da, das funktioniert total gut. Es clasht überhaupt nicht. Barocke Musik mit zeitgemäßer Sprache, es macht total Spaß. Denn auf einmal versteht man, worum es da geht. Und da geht es ja letztendlich auch um Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit. So, also Emanzipation dieser Frau, die einfach sagt, ich möchte Kaffee trinken, ist mir wichtig. Und ich möchte mich gegen das Wertesystem meiner Eltern auflehnen und hier meine eigenen Entscheidungen treffen. Also das war auch zu dem Zeitpunkt ein total revolutionärer Gedanke. Und das mal eben so en passant in Musik verpackt von Bach. Also den würde ich gerne mal treffen. Alter, ist der krass. Also einfach so, das ist ja hochmathematische Musik, die er komponiert hat. Also die einfach unglaublich strengen Ordnungsprinzipien gehorcht. So, ich mach's mir maximal schwer. So, also das Bauwerk, das ist einfach eine Kathedrale sondergleichen. So, also einfach jede Fuge. Das ist ja so krass. Also erstmal die Idee, sich selbst aufzuerlegen und es dann aber so elegant aus dem Handgelenk zu schütteln. Und dann klingt das auch noch so geil. Also da kann man auch nur auf die Knie fallen. Ich glaube, Bach ist auch der Komponist, auf den sich alle einigen können. Alle anderen Komponisten auch so. Ja, Bach ist einfach mal der Größte. Er ist der Krasseste von uns allen. So, er, Mozart natürlich auch. So, also auch da die kompositorische Eleganz. Wenn man so guckt, wie er voiced, also wie er die Klänge zusammensetzt, da ist ja kein Ton zu viel und kein Ton zu wenig. So, und er benutzt eben halt auch so Standardakkorde, wo ich so denke, ja, die kenne ich auch, die kommen in meinen Liedern auch vor, aber wie er sie eben benutzt und welche Melodien er dazu sich ausdenkt, ne, die du einmal hörst und nie wieder vergisst, das ist halt auch, mein Gott, ey, wie macht er das? So, also die, vor allem die vermeintliche kompositorische Schlichtheit so zum Leuchten zu bringen. Oh, so, und Beethoven, der Nächste. Also, wo ich ja vorhin schon drüber gesprochen habe, das Mindset. So, ja, so machen wir das in der Klassik, ich mach's mal anders. Also, ich schaffe mir gerade wieder Sachen drauf, die ich als Kind gespielt habe. So, also die Mondscheinsonate im Zuge meines aktuellen Programms, weil ich sie da singe. Ich habe die Mondscheinsonate den ersten Satz betextet und singe über den Mond. Witzigerweise hieß die ja gar nicht Mondscheinsonate zu Lebzeiten von Beethoven. Die wurde erst nach seinem Tod so genannt, weil man der Meinung war, das passt ganz gut zusammen und tut es auch so. Und wie sich zeigt, auch textlich. Aber ich übe halt gerade am dritten Satz, den wollte ich nämlich als Jugendlicher unbedingt können. Und da hat mein Klavierlehrer gesagt, der ist aber ganz schön schwer. Ja. Und ich habe gesagt, egal. So, ich will den können und habe den geübt, bis ich ihn konnte. So, und auch so fantastisch, wie er das komponiert hat. Und ja, also einfach solchen Leuten mal über die Schulter zu schauen. Also eben nicht nur einen Kaffee mit denen zu trinken, sondern idealerweise sich auch mal ins Instrument zu setzen und zu sagen, zeig mal, wie machst du denn das? So, und ja, einer sei vielleicht auch noch genannt, Chopin. Oh, auch der größte Klangzauberer unter dieser Sonne. Und also ja, je älter ich werde, also mein Klavierlehrer hat mir das alles nahegebracht damals. Ich habe es damals entdeckt so und damals auch schon zu schätzen gelernt. Aber je älter ich werde, desto mehr, desto größer wird das. So, also desto mehr interessiere ich mich für klassische Musik als ohnehin schon. Und desto mehr begreife ich auch, also jetzt mit meinem eigenen kompositorischen Sachverstand, was die da eigentlich machen. So, und warum das so krass ist. So, ich habe als Kind eben harmonisch gar nicht so genau gewusst, was macht der Beethoven denn da? So, und jetzt weiß ich eben genau, was er da macht. So, und wo er hin auflöst und welche Trugschlüsse und hier die Terz im Bass und so und oh. Und bei Chopin ja genauso, dass du einfach weißt als Pianist, okay, er weiß einfach mal, was richtig geil klingt auf dem Klavier. So, du könntest einen S-Dur-Akkord so spielen, kannst ihn auch so spielen oder so spielen. So steht es im Harmonielehrerbuch. So, na, du lernst, alles klar, also um den Akkord zu definieren, kannst du die Quint auch weglassen. Was macht er? Er verdoppelt die Quint. Also er macht eine Sache falsch, in Anführungsstrichen, und zwar zweimal. Und man wundert sich, wieso macht er das falsch? Und dann noch zweimal, weil es einfach so geil klingt.
Wenn du mit einer Jazz- oder Rockgruppe als Keyboarder oder Pianist auf Tour gehen könntest, mit wem würdest du das denn gerne machen?
Mit einer Jazz- oder Rockgruppe?
Kann auch was Historisches sein, natürlich. Oder auch was Aktuelles. Wie?
Es gibt natürlich welche, die ich total, total verehre und einfach fantastisch finde. Joe Zawinul zum Beispiel, tierisch. So, der Keyboarder von Supertramp. Wie heißt denn der nochmal? Also Leute, die du einfach im Klang erkennst.
Gute Frage. Ja. Jeder kennt diesen Sound
so.
Von Breakfast in America irgendwie, aber ja.
Ja, und auch das habe ich mir mal rausgehört für so einen Social Media Clip, wo ich was daraus gemacht habe. Und auch da habe ich so gedacht, Alter, ist das gut. Was? Ne? Oder der Piano-Part von Bohemian Rhapsody ist so großartig. Also das ist ja also einer der größten Pop-Songs aller Zeiten. Und es wird ja immer so gesagt, ja, Pop-Songs, Pop, das ist ja so schlichte Musik im Vergleich zu Klassik. Und das trifft schon mal gar nicht auf Bohemian Rhapsody zu.
Mhm.
Überhaupt nicht. Und die Kunst ist ja eben auch, aus wenig ein Universum zu erschaffen. So, und gute Popsongs tun das. Also, ne, wenn immer gesagt wird, das sind ja nur 4 Akkorde. So, ja, aber die sind geil. So, und wie die gesetzt sind und wie die rhythmisiert sind, das muss er auch erstmal nachmachen. So, also 4 Akkorde sind ja nicht gleich Akkorde.
Ja, kann ich beim Mozart-Sonata Facile auch sagen, ja, das ist ja auch irgendwie nur C-Dur, G-Dur und Tonleitern. Aber es ist halt die Frage, wie es im Detail auskomponiert ist.
Nie waren Tonleitern schöner als in diesem Stück.
Das stimmt. Gibt es ein Traumprojekt, was du gerne mal in einer fernen Zukunft oder auch näheren Zukunft verwirklichen würdest noch?
Ja, ich habe ja nicht nur die antiken Dramen neu betextet, sondern auch die Zauberflöte komplett neu.
Mhm.
Weil ich der Meinung bin, die Musik ist super, aber der Text, naja, der ist ja nicht von Mozart, sondern von
Schikaneder.
Ja. Und der ist wirklich lausig. Also der ist auch nicht nur inhaltlich lausig, sondern auch technisch lausig. Einfach falsche Grammatik, schlecht gereimt, redundant und halt unnötig frauenfeindlich und rassistisch. So, das wird dann immer gesagt, so war das damals, aber es ist gar nicht nötig, um die Geschichte zu erzählen, um die es da geht. Dafür musst du nicht frauenfeindlich und rassistisch sein. Das kannst du dir mal komplett klemmen.
Mhm.
So, und dann in der Aufführpraxis werden ja die allzu schlimmen Wörter häufig mal durch irgendwelche anderen ersetzt. So, aber das löst das strukturelle Problem nicht. Also das ist eben nur so Oberflächenpolitur. Und ich bin halt der Meinung, das Stück würde dazu gewinnen, wenn der Text nicht nur notdürftig geflickt wird und mit Tesafilm umwickelt wird, sondern wenn sich Musik und Text wirklich auf Augenhöhe begegnen. Denn was macht die Musik? Die Musik rettet den Text an ganz vielen Stellen. Die Musik komponiert Doppelreimen und Kreuzreimstrukturen hinein, wo aber keine sind.
Mhm.
Also der Text hält das Versprechen nicht, was die Musik aber gibt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, es klingt so viel besser. Also wenn es sich da reimt, wo die Musik es nahelegt, dass es sich reimen könnte, dann wird eben die Sprache nicht nur zu einem Klang, zu einem Bedeutungsträger, sondern auch zu einem Klangträger. Also der Reim selbst musikalisiert die Sprache. So, und die Musik, die Vertonung bringt das zum Leuchten, was in ihr schon angelegt ist. Und das ist meine Spezialität, das kann ich sehr, sehr gut. Und habe das einfach mal gemacht. Ich hatte auch viel Zeit so in den Corona-Jahren und gedacht, so, ich schreibe jetzt mal einfach ein komplett neues Libretto auf die Zauberflöte. Und eins, was auskommt, ohne rassistisch und frauenfeindlich zu sein, was sich besser reimt, zeitgemäß, witzig, nicht so redundant, sondern einfach so, wie ich es gern erzählt bekommen möchte. Und ich dachte eigentlich, ich renne damit offene Türen ein.
Mhm.
Und wir haben sämtliche Opernhäuser Deutschlands damit beschickt und habe gesagt, hier habt ihr Bock. So, das ist doch genau das, wovon ihr mal redet und was ihr gerne hättet.
Mhm.
Und bisher leider ohne Erfolg.
Mhm.
Warten wir mal, was noch kommt. Vielleicht ist die Zeit auch noch einfach nicht reif dafür. Ich schaue eben auch, wie ich selber auf die Bühne bringen kann. Ich weiß noch nicht, ob und in welcher Konstellation, ob nur zu zweit mit meiner Duettpartnerin Melanie, ob vielleicht in Kooperation mit meiner Band zu fünft, ob mit einem kleinen Ensemble. Jedenfalls, das Libretto ist da. Es könnte jederzeit inszeniert werden. Falls OpernintendantInnen zuhören, schreibt mir eine Mail.
Ja, dann drücke ich dir sehr die Daumen, dass dieses Projekt gelingen möge. Denn es trifft ja auch wirklich den Zeitgeist, Sachen irgendwie zu überarbeiten und zu entschlacken von eben diesen rassistischen, misogynen Anteilen. Und wenn man das eben auf eine künstlerisch stringente Art und Weise macht, wie du es sicherlich kannst, dann sollte dem eigentlich ein Erfolg beschieden sein.
Danke, hoffentlich. Mhm. Und es macht halt auch die Oper nicht kaputt. Ne? Ja. Also es schädigt sie nicht so. Also ich finde, dass sie eher musikalisch noch dazu gewinnt.
Mhm. Also, ich drücke dir die Daumen. Viel Erfolg hoffentlich mit dem Zauberflötenprojekt. Und ja, ich danke ganz herzlich für dieses sehr anregende Gespräch.
Ich danke dir.
Ja, das war der Rondo-Podcast Notenköpfe mit dem Klavierkabarettisten Bodo Wartke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich jederzeit, wenn ihr uns ein Like hinterlasst oder den Podcast auch abonniert. Bis zum nächsten Mal.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Mario Felix Vogt. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer.